Hallo, willkommen zu Def Radio. Heute ist es 2 hoch 7, 128. Oder?
Ja.
Ja, gut. Heute haben wir das Thema Mobile Security. Hier sind Hannes, Tobi und David.
Hallo.
Und hi. Wir werden euch heute versuchen, ein bisschen was zu erzählen, wie man unterwegs ein bisschen Internet bekommen kann, wenn man das möchte, und wie man damit sicher umgehen kann, dass keiner abhört, oder wie man sich am besten vor Datenklau unterwegs schützen kann und was es so für mögliche Probleme geben könnte. So praktisch umsetzbar gibt es da ja noch nicht so viel, aber doch schon einiges. Und deswegen möchten wir euch da mal so ein bisschen erzählen, so grob die Themen angerissen. Das wäre dann das WLAN, wie man das unterwegs sicher nutzen kann, warum Bluetooth gefährlich sein kann, wie man sich davor schützen kann, wenn einem das Notebook geklaut wird, falls da wichtige Sachen drauf sind, und vielleicht noch so das ein oder andere, was interessant sein könnte, was uns noch so zum Spaß einfällt, so ganz neben der Sendung. Dann fangen wir mal an mit
WLAN.
WLAN?
Ja.
Gut. Also, zum Beispiel ist es ganz arg schlecht, schon mal daheim anzufangen, indem man die SSID beim Router versteckt. Warum? Wenn man das macht unter Windows, ist das da ganz nett. Windows sagt dann einfach, okay, jetzt bin ich hier irgendwo im Internetcafé und wir sehen da, irgendwie ist mein Netzwerk, das ich sonst habe, nicht da. Dann nehme ich doch einfach mal das und guck einfach mal, weil die SSID versteckt ist, schicke ich einfach mal eine Anfrage hin, und dann schickt man die Anfrage und vielleicht reagiert dann auch was. Und das kann dann halt sein, es ist was ganz anderes, das irgendjemand aufgestellt hat. Und weil so die SSIDs teilweise ziemlich gängig sind von Netgear oder Linksys, die haben, glaube ich, immer so ziemlich einfache Sachen wie Default oder Netgear als SSID. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man auf einmal Internet hat, obwohl man es gar nicht möchte, und auf einmal vielleicht Daten an jemanden schickt, der die gar nicht haben sollte. Deswegen ganz wichtig, erstens SSID zu Hause nicht verstecken, das bringt eh nichts. Sobald die Daten in der Luft sind, weiß jeder, dass da ein Access Point ist. Und zweitens ist es ganz arg gefährlich, das automatische Verbinden einfach so anzuhaben. Das sollte unbedingt ausgeschaltet werden. Auch unter Ubuntu und unter anderen benutzerfreundlichen Linux-Distributionen ist es gängig, dass sowas eigentlich bei Default an ist. Ja, wenn man dann mal unterwegs so ins WLAN reinkommt, sollte man sich dann auch darum kümmern, dass es abhörsicher ist. So die T-Mobile-Hotspots, die sind ja schon ganz nett. Ich habe da auch eine Flatrate, aber irgendwie, das ist halt alles unverschlüsselt. Da kann jeder mithören, da kann jeder gucken, was ich so im Internet treibe. Und wenn ich dann für meine E-Mails auch noch kein SSL benutzen kann, weil die von der T-Com ja das nur für extra Bares dann machen, dann gehen auch mal unverschlüsselte Passwörter durchs die Luft, und wenn die dann jemand abfängt, dann halt freut er sich dann natürlich damit, weil er vielleicht einen neuen Spam-Server gefunden hat. Oder einfach wichtige Geschäftsmails mithört. Ja, wie kann man sich dagegen schützen? Erstens, vielleicht sollte man unterwegs nicht irgendwelches fremdes WLAN benutzen, das gerade da offen ist und man eigentlich so mehr oder weniger dafür die Genehmigung bekommt, dann das einfach mal mitzubenutzen. Und vielleicht, weil es auch bloß WEP hat und das ja inzwischen auch einfach mal so weg ist, innerhalb von maximal 10 Minuten, sogar geskriptet. Und ja, wenn man es schon macht, dann sollte man sich natürlich schon irgendwie sichern. T-Mobile bietet da noch kostenfrei, netterweise, in Windows-Client für sein Cisco VPN an. Dann gibt es einfach zum Runterladen und Installieren und Anklicken. Das ist ganz benutzerfreundlich, das kann jeder, solange er Windows hat. Wenn er es nicht hat, ist er halt ein bisschen aufgeschmissen. Da gibt es dann aber immer noch VPNC unter Linux. Das ist zwar nicht frei und wahrscheinlich muss man es auch selber kompilieren, dass das unter dem T-Online dann möglicherweise funktioniert. Und man muss halt ziemlich viel frickeln. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, man baut sich selber ein OpenVPN. Das funktioniert erstens unter Linux und zweitens kann man sich dann auch selber irgendwo vertrauen. Meistens.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Und wie das geht, das können wir heute nicht behandeln. Das ist viel zu viel. Da könnte man, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen, wenn das noch nicht passiert ist. Und deswegen wäre es wahrscheinlich, ja, haben wir schon sowas? Tobi, weißt du das?
Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber die Idee hat was auf jeden Fall.
Die Idee hat was. Das könnten wir doch mal machen. Jo. Gut. Und ist, wenn man das OpenVPN installiert, ist da normalerweise, wenn es nicht gerade auf den Router kommt, auch die Dokumentation dabei. Da ist es ja auch zwar nicht ohne Kommandozeile, aber doch immerhin unter sehr guter Anleitung dann ja, zum Nachbauen. Ja, was haben wir noch? Unterwegs Internet, genau. Was ganz gut ist, wenn man keinen Access Point hat oder den Access Points nicht traut und deswegen keinen VPN-Tunnel aufbauen kann oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen, weil man vielleicht einfach niemand hat, der einem sowas anbietet, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, übers Telefonnetz ins Internet zu gehen. Das hat Vor- und Nachteile. Natürlich ist es teuer, das kann sich nicht jeder leisten. So eine Flatrate kostet 25 Euro pro Monat.
Es gäbe ja auch noch die Call-by-Call-Access-Möglichkeiten, die sind dann halt pro Sekunde, pro Minute irgendwo abrechnend.
Ja, aber die sind auch teuer.
Das ist natürlich dann letztendlich noch teurer, aber wenn man es jetzt mal braucht, normalerweise zum Beispiel zu Hause DSL hat, jetzt mal bei jemandem zu Besuch ist, dann ist das mal für so eine 5 Minuten bis halbe Stunde Session oder was weiß ich schon okay.
Ja, es gibt ja auch verschiedene, die dann eine Tagesflatrate oder sowas dann holen. Also man kann sich, loggt sich ein und dann hat man für den Tag Internet oder so und zahlt dann so und so viel. Also gibt es dann Möglichkeiten, wenn man einfach nur mal kurz ins Internet will.
Und die Bandbreiten sind meistens sowieso nicht so, dass man jetzt da sich richtig riesig aufhalten will, große Downloads machen möchte oder dergleichen. Meistens macht man es dann doch, um irgendwas nachzuschlagen, die Mails mal abzurufen, mal zu schauen, wann die Bahn geht oder irgend sowas.
Ja, gerade bei der Bahn ist das vielleicht ganz gut, dann mal so doch nochmal nachzuschauen, ob der Zug vielleicht Verspätung hat, dann muss man sich nicht ganz so einen Stress machen. Ja, wenn man dann das Telefonnetz benutzen möchte, ist UMTS sehr zu empfehlen, da wer vielleicht die 25C3 Videos gesehen hat, da gibt es das ein oder andere Problem mit GSM. Es ist halt doch so, wer am lautesten schreit, hat recht. Wie so oft bei Broadcast-Sachen, wo einfach jeder reinschreien kann, in Anführungszeichen jeder, der halt so ein GSM, boah, wie heißt das, Basisstation-Gerät hat. Dass man da schwierig rankommt, ist klar, aber wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja für die Informationen, die man abgreifen könnte. Ja, wenn man dann das Telefonnetz benutzen möchte, sollte man vielleicht UMTS benutzen. Wer es hat und wer es sich leisten kann, wer auch die dementsprechende Hardware hat, weil viele haben das ja auch noch nicht.
Frage, warum?
Warum? Ja, erstens, bei UMTS ist der Weg, der verschlüsselt wird, viel länger und nicht nur bis zur Basisstation wie bei GSM, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das geht noch ein bisschen weiter und ist somit ein kleines bisschen sicherer, vor allem deswegen, weil bei GSM ja die A1 bis A3 Algorithmen, ich glaube es waren drei, die sind nicht offengelegt, wobei das jetzt auch niemand abgehalten hat, die rauszufinden. Aber bei UMTS sind die Verschlüsselungsalgorithmen offengelegt und somit auch insofern sicher, dass jeder überprüfen kann, ob die auch sicher sind. Und solange das niemand widerlegt, ist es eigentlich alles okay. Gut, dann würde ich sagen, genau, zur Musik noch. Wir spielen heute Musik von den 8-Bit Peoples. 8bitpeoples.com hat alle möglichen Interpreten unter sich, die Tiptunes machen und auch alle möglichen elektronischen Musikrichtungen, die es so gibt, von Pop über Hardcore, Minimal, was es halt so alles gibt. Und da spielen wir heute alles Mögliche von allen möglichen Interpreten.
Sagte Giselbert hier noch so schön, wir spielen hier alle Arten von Musik. Industrial und Techno.
Gerade eben zum Anfang haben wir gehört Red Pixel Dust von Glomag und Global Now von Mesu Katsaro irgendwas. Ist nicht so wichtig. Wir stellen die Playlist sowieso wieder online, so wie sich's gehört. Wie sich's gehören sollte. Und Gut, würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik und bis gleich. Hallo, wir sind wieder zurück. Ihr habt gehört, Activation Team von BitShifter und Groove von Binär Pilot. Steht natürlich nachher auch wieder in der Playlist. So, wir sind zurück, wieder. Ja, wir haben abgeschlossen mit UMTS, fast. Mir ist noch aufgefallen, dass wir noch dazu geschrieben hatten, dass sich die Basisstation jetzt auch authentifiziert bei UMTS. Bei GSM war das noch nicht der Fall. Wie gesagt, da war es halt der, der am lautesten gerufen hat und bei dem sich dann das Handy eben gesagt hat, okay, dann telefoniere ich über dich.
Dann frage ich mal frech zurück, wie sieht denn das jetzt eigentlich aus mit der Verbreitung zu UMTS?
Boah, keine Ahnung.
Kriege ich das überhaupt schon irgendwo?
In Ulm bestimmt.
Das, ja, also es kommt drauf an, das sind ja zwei verschiedene Netze und irgendwie die einen haben teuer das gekauft und das funktioniert überhaupt nicht gescheit und das hat schlechtere Bandbreiten komischerweise und die anderen haben, also es haben ja alle teuer gekauft, aber die anderen haben halt Glück gehabt und die besseren Frequenzen bekommen, da läuft es schneller, aber dafür kostet es mehr. Ich will jetzt hier ja keine Werbung machen für irgendwelche Leute.
Also. Ach, du meinst das, warum, also, warum viele sagen, dass gewisse Anbieter, die irgendwie rosa im Logo haben, sehr teuer wären, weil sie damals blöd genug waren, ganz viel Geld für UMTS auszugeben.
Das haben doch alle.
Also die großen drei sozusagen haben ja die gekauft.
Und fünf.
Oder fünf?
Sie wollen... Fünf oder sechs, also
ja,
es waren damals, glaube ich,
großen drei
sechs Leute, sechs Firmen, die haben abgestimmt und sie wollten im Prinzip nachher zu fünf rausgehen. Es hat aber nicht geklappt, sie sind nachher zu sechs rausgegangen.
Okay, dann,
deswegen ja. Wurde es ungefähr fünfmal so teuer, als sie eigentlich mit gerechnet hatten.
Ja, die haben da viel Geld rausgeschmissen und...
Ich glaube so insgesamt über 100 Millionen.
Ja, und jetzt so langsam wird es ein bisschen was, aber... Es gibt halt irgendwie, so wie ich das mal mitgekriegt habe, zwei verschiedene Bänder, auf denen das läuft. Und das eine hat wegen einer anderen Frequenz dann schlechtere Radien und so. Die müssen dann mehr reinstecken noch in die Sendemasten. Und deswegen hat man bei denen dann schlechteren Empfang öfter als bei den anderen, die halt größere Radien auf ihren Sendemasten haben können.
Ja, das heißt, wir sind,
das kostet trotzdem.
Wir sind noch nicht flächendeckend mit dem Zeug, und aber Geräte wären, sagen wir mal, erschwinglich.
Ja, also die Verträge, wenn man es viel nutzt, sind sie auf jeden Fall
die
bezahlbar.
Noch bezahlbar.
Und die, ja, also die Verträge sind recht teuer und die Hardware ist auf jeden Fall inzwischen bezahlbar. Die kostet nicht mehr so arg viel mehr und die Handys gehen dann auch meistens dann halt aufs GSM-Netz, was zwar nicht so unbedingt sicher ist, halt dann über GPRS und so, wird dann halt langsamer. Aber
ja, und was auch noch ganz arg toll ist, das böse Deutschland, das technikfeindliche Deutschland benutzt ja auch nie Videotelefonie und deswegen rentiert sich das UMTS
genau.
Auch irgendwie nicht so richtig, weil, ja.
Wir schreiben viel zu viele SMS. Da kriegen die Unternehmen nichts von.
Ja... SMS hat mal angefangen, ich glaube, E-Plus hat mal ganz, ganz früher seine Textnachrichten noch umsonst angeboten.
Ja.
Viele Kunden damals gelockt, um dann drei Monate später, was weiß ich, plötzlich Gebühren dafür zu verlangen, als die Leute nicht mehr aus den Verträgen rauskamen. Aber irgendwie hat sich eine Tradition gebildet in Deutschland.
Ja, also Deutschland ist so mehr oder weniger Weltmeister.
Deutschland verwechselt, glaube ich, SMS ein bisschen mit Chatten allgemein.
Ja, genau.
Es gab damals schon bei meinem alten 3330, oh Mann, wie lange ist denn das schon her?
Lang.
Bestimmt schon 10 Jahre, wo ich das war ganz neu und es hatte eine SMS-Chat-Funktion.
Wow.
Ja, das... Ganz
und
toll.
Da gab es ja auch noch nicht sowas wie SMS Flatrate, weil damals die Provider ja noch sehr viel Geld mit sowas gemacht haben. Und ja, hat eigentlich auch niemand benutzt zu dem Zeitpunkt. Jetzt wäre es vielleicht interessant bei den Flatrate-SMS-Paketen, aber aus denen wird man dann wahrscheinlich auch vom Provider sehr schnell rausgenommen, wenn man es wirklich nutzt.
Ja, auf jeden Fall. Wie bei manchen anderen Verbindungsarten.
Ja. Ja, Provider-Bashing.
Ja. Wir waren, glaube ich, bei Bluetooth, oder?
Ja, Bluetooth kommt.
Ja, Bluetooth. Zum Bluetooth wollten wir eigentlich.
Das Bluetooth-Protokoll ist an sich, hat schon einiges an Kritik einstecken müssen. Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist, wohl schon, weil es gab ja inzwischen mehrere Versionen davon. Ich weiß nicht, welche davon unsicher ist, aber 1.0 kann man jetzt, glaube ich, davon ausgehen, dass die nicht mehr so ganz ohne Fehler ist. Das ist jetzt blöd, das habe ich nicht nachgeguckt. Ja, auf jeden Fall. Bluetooth ist gefährlich. Es hat eine Reichweite von bis zu 1,78 Kilometern.
Wenn man es ein bisschen übertreibt.
Wenn man es mit einer Satellitenschüssel betreibt. Richtantenne. Aber wie gesagt, man kann...
Ich dachte gerade, das wäre ein Vorteil.
Ja, an sich ist es ja auch toll.
Das ist halt auf 100 Meter ausgelegt. Also von dem Sicherheitsstandards her und so auch.
Ja, es ist halt auf Sichtkontakt ausgelegt, dass man halt wirklich dieses Social Networking damit betreiben kann, was ja auch ganz arg toll ist, weil dann kann man ja Kontakte austauschen und Dateien und Bilder und das weiß ich nicht alles. Musik auch. Vorsicht, hier wieder Peer-to-Peer-Networking. Und ja, das Tolle ist, das kann man ja auch unfreiwillig machen. Deswegen ist Bluetooth halt, wenn es an ist, meistens gefährlich. Vor allem, wenn man einfach so, hör, mein Handy will was, oh ja, ist okay.
Wird schon nichts passieren.
Haben schon einige den Fehler gemacht. Britney Spears soll es mal gewesen sein. Das soll man dann wohl irgendwie so die Nummer von Eminem rausbekommen haben aus ihrem Handy und lauter lustige andere Sachen. Deswegen Bluetooth immer auslassen, außer man weiß, was man tut. Und jo, benutzt vielleicht sogar für solche Sachen mal zum Ausprobieren. Bluetooth ist auch, wo war das, in England? Die Polizei warnt in England davor, Bluetooth bei den Geräten anzulassen, vor allem wenn sie dann im Auto liegen, weil man die dann natürlich finden kann und dementsprechend gezielt ins Auto einbrechen, weil ja dann eben vielleicht noch mehr Sachen da drin rumliegen könnten.
Man weiß ja dann, da liegt ein Notebook, was weiß ich, das Bluetooth anhat, also kann man es ja mitnehmen. Und das kann man einfach mit dem Handy nachschauen, ob da was liegt.
Ja, das ist ja nicht so schwierig. Mit .NET kann man ja für die ganzen Windows Mobile Device einfach mal so einen Bluetooth-Scanner basteln, der einfach guckt, was so in der Umgebung rumliegt. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Ja, genau. Bei macOS gab es auch Probleme. Das hat sogar zum Buffer Overflow geführt. So dann ja von außen Rootrechte mal kurz holen mit dem Handy oder gegebenenfalls mit einem anderen Laptop, je nachdem. Das war noch bei 10.4, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist inzwischen aber behoben, wer das Update mal gemacht hat. Aber das ist
10.5.
10.5, ja.
Sind wir noch bei 10.5?
10.5.5, glaube ich, inzwischen.
Okay.
Also immer noch das Gleiche, aber das Neue ist schon in Arbeit irgendwie.
Gut, auch Symbian OS hat einige Lücken gehabt. Also die ganzen Nokia-Geräte, die es da gab, die waren da auch nicht so ganz sicher. Und Also Bluetooth ist gefährlich, auslassen, außer ihr braucht es wirklich, aber wann braucht man das heute noch? Inzwischen hat ja fast jedes Gerät WLAN.
So ja, man denke an sein Handy, das man über Freisprechanlage im Auto benutzen möchte und all diesen ganzen Kram.
Ja, das ist sowieso noch das ganz Tolle, die ganzen Freisprecheinrichtungen, die haben ja alle diese Standardpasswörter 0000 oder 1234 oder sowas in der Art und die kann man ja auch nicht ändern. Das heißt, mit der geeigneten Hardware kann man da mithören.
Die nächste Sache ist, du hast eine Funktastatur, eine Funkmaus oder dergleichen. Also du redest jetzt so schön oder was weiß ich, soll man alles auslassen. Die Leute sind ja gerade froh, dass sie den ganzen Komfort haben. Nur bringen sie mal dazu, das alles wieder wegzuwerfen.
Ja.
Ja, aber am Handy braucht man es halt, ja, wenn man
unterwegs oder was weiß ich, ist es vielleicht eine gefährliche Sache, beziehungsweise wenn ich es halt jetzt gerade mal zum Telefonieren brauche, kann ich es ja anschalten, in dem Sinne, insbesondere wenn ich Auto fahre, aber vielleicht dann, wenn ich das Auto verlasse, doch abschalten.
Ja. Gut, soviel zu Bluetooth. Würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen Musik und bis gleich. wir sind zurück mit Tobi, David und Hannes, die über Mobile Security reden. Und Tobi hat gemeint, das haben wir jetzt zwar alles ganz toll gesagt, dass das ja alles gefährlich ist und so, aber so richtig, was man damit so alles Blödes machen könnte, wenn man die Fähigkeit besitzt und vielleicht auch genügend Menschen um einen rum hat, die eben diese Fehler begehen, dann kann man was machen, Tobi?
Naja, also wir haben jetzt drüber geredet, was jetzt das gezielte Aushorchen betrifft. Wenn ich jetzt gezielt schauen möchte, im Prinzip, was sind bei dir jetzt alles auf dem Handy für Daten gespeichert, was für Kommunikation machst du, welche E-Mails rufst du ab, sind da möglicherweise Passwörter drin, das ist alles so eine Art richtig aktives Abhören. Stellen wir uns mal ein paar andere Szenarien vor. Also du hast irgendwo dein Notebook oder dein Handy dabei mit Webfähigkeiten. Das geht halt automatisch in WLAN rein, wenn es eins findet. Du hast das nicht abgeschaltet. Du fährst mit dem Rad halt irgendwie jeden Morgen zur Arbeit an verschiedenen Institutionen vorbei, sagen wir mal unter anderem auch den McDonald's. Das hat natürlich einen schönen Hotspot. Du wählst dich auf dem Weg mit dem Rad, was weiß ich, immer mal für ein paar Sekunden dort ein, nach ein paar Sekunden auch wieder aus. Das heißt, du erscheinst bei McDonald's irgendwo im Logfile. Du hast eine Krankenversicherung, die Spezialverträge ausgemacht hat. Du lebst ganz besonders gesundheitsbewusst und nun, ich weiß nicht, über welche Quellen die dann jetzt vielleicht an diese Daten irgendwann mal kämen, aber kämen irgendwie mal drauf, dass du tatsächlich praktisch täglich beim McDonald's bist, also kannst du offensichtlich die Voraussetzungen für deinen Vertrag nicht erfüllen. Dein Vertrag wird mal, ohne dir richtig Bescheid zu sagen, warum, einfach wieder hochgesetzt in dem Sinne. Ganz einfach, die Modelle, die manche dieser Datensammler so zugrunde legen, stimmen häufig nicht. Oder sie stimmen für so und so viel Prozent der Fälle, aber halt nicht für alle. Und insofern birgt es gewisse Gefahren ganz einfach, wenn man, sich halt überall hin automatisch verbindet oder alles miteinander drahtlos vernetzt ist. Andere schöne Beispiele, ich habe irgendwo mein Haus oder was, in dem ist so mein Heizungsthermostat drahtlos zum Beispiel über Bluetooth verbunden mit der Heizungsanlage. Ich könnte von der Straße aus im Prinzip abhören, wie denn deine Heizung mal angestellt ist. Wenn ich das regelmäßig mache, sehe ich irgendwann mal, wenn du in Urlaub fährst, weil du die Heizung runtergedreht hast.
Ja.
Und lauter solche Sachen. Ja, wie gesagt.
Ja gut, drahtlos ist gefährlich. War schon immer so, wird immer so sein. Deswegen gibt es ja jetzt irgendwann bestimmt auch mal Digitalfunk für unsere wichtigen Institutionen und Behörden.
Endlich.
Wenn es dann endlich eingesetzt wird.
Ja.
Ja, das ist Fortschritt.
Ja. Bin ich mal gespannt, wie das dann läuft. Ob das dann auch so läuft, so toll wie mit manchen Mautsystemen.
Ja, das läuft ganz toll.
Stimmt. Muss ja. Was auch noch ganz interessant ist, vielleicht, wenn man. Es gibt diese Community namens Phone. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, weltweit jedem, der einen Teil an der Community bildet und. Die Community hat sich zur Aufgabe gemacht, weltweit jedem drahtlos Internet zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass sie eben teilweise kostenlose Router verschickt hat, die dann jemand bei sich zu Hause installieren kann und dann sein eigenes privates Netzwerk hat und eben auch ein offenes Netzwerk, an dem sich jeder, der eben auch so einen Router zu Hause hat, einfach einwählen kann und bei dem ins Internet gehen. Das ist in Deutschland ja schon ziemlich schlecht, weil da hat man mal so Stichwörter wie Mitstörerhaftung oder irgendwelche anderen komischen Sachen, die man sich da halt dulden, die man da über sich ergehen lassen muss, wenn dann irgendjemand Blödsinn über den eigenen Anschluss macht, den man nicht kennt, und man kann das ja auch dann nicht mehr nachvollziehen, wer das war.
Wobei natürlich durchaus die Frage ist, wenn sich sowas tatsächlich verbreiten würde und tatsächlich einige solche Dinge vorkämen, ob dann diese Gesetze tatsächlich zu halten wären. Allerdings die ersten, die es trifft, die sind ganz blöd dran, das ist klar.
Das hat diejenigen auch sehr dumm getroffen. Da gibt es auch, glaube ich, einen Podcast vom Chaos Radio dazu, der sich mit dem Thema beschäftigt, und das ist wirklich problematisch mit denjenigen. Jedes Mal entscheidet ein anderes Gericht anders, weil auch der Wissensstand von den E-Mail-Ausdruckern teilweise halt ziemlich schlecht ist. Und wenn sich nicht gerade das Bundesverfassungsgericht drum kümmert, kommt halt immer irgendwas anderes aus, je nachdem, wie eingefärbt es vom Staatsanwalt oder vom Richter schon ist, weil die teilweise eben einfach keine Ahnung haben oder nur zum Beispiel schon mit dem Hacker was Böses einfach
mit verbinden. Ja, wie gesagt, das wird sich erst dann in dem Sinne klären, wenn es häufiger vorkommt, wenn es einiges an Ärger gegeben hat und irgendwann mal gute Anwälte in den höheren Instanzen da waren, die dann irgendwo doch mal darauf hindeuten, dass die Beweiskette so löchrig in solchen Fällen ist, dass man nicht mehr felsenfest sagen kann, wer hier schuld ist und damit eigentlich der grundsätzliche Zweifel für den Angeklagten im Prinzip gelten muss.
Was aber oft nicht der Fall ist.
Was oft nicht der Fall ist, und wie gesagt, es wird einen Haufen Ärger geben, bis wir vielleicht so weit kommen. Und es ist keineswegs sicher, dass wir so weit kommen.
Ja, und das ist dann auch gleich ein Aufruf an alle diejenigen, die ein bisschen Geld haben, die können das dann bitte machen und das für uns ausprobieren und auch dementsprechend einen Anwalt dahinter stellen, der Ahnung hat. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber das Problem ist halt, mir als Student ist das jetzt wirklich zu blöd, mich mit der Gesetzeslage erstens mal auseinanderzusetzen. Also ich weiß es, aber andere, denen geht es eben so. Und deswegen verzichten die eben von vornherein durch die mögliche Strafe und auch die Gerichtskosten dann eben einfach diesen Service anderen zur Verfügung zu stellen. Und das ist einfach leider schade. Zwar gibt es viel Missbrauch, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen. Gut, was ich eigentlich sagen wollte, diese Phone-Router sind eine ganz tolle Sache, sind aber auch ganz arg gefährlich, weil man da auch eine eigene Firmware drauf spielen kann. Das ist an sich ja ganz arg toll. Das war eigentlich mal mit dem Ziel gedacht, dass die Phone-Router eigentlich so eine schwarze Kiste sind, Blackbox, die ja eigentlich irgendwas macht und man selber weiß es nicht. Und es kann halt sein, dass sind irgendwelche Fehler drin, die dann irgendjemand ausnutzt und dann das Netzwerk von demjenigen einfach infiltrieren kann, was ja doof wäre und eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen haben die dann einfach ja einen Exploit gefunden, haben es genutzt und haben einfach eine neue Firmware drauf gespielt. Wieder andere haben das dann wieder zum Schlechten gewendet, oder je nachdem, und haben dann Firmware geschrieben, die den Benutzer, der darüber ins Internet geht, ausspioniert. Einfach alle Verbindungsdaten mitloggt und am besten auch gleich nur die ausschlaggebenden Sachen wie E-Mail-Passwörter oder Website-Logins einfach
mitliest. Also noch mal ganz kurz, um zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast. Wenn du da von dem Exploit, den manche Leute ausgenutzt haben, um eine andere Firmware draufzuspringen, nehme ich mal an, willst du hinaus, dass die jetzt zum Beispiel eine nicht vorhergesehene Möglichkeit ausgenutzt haben, um zum Beispiel sich eine Art Linux-Derivat vielleicht da drauf zu spielen, damit sie dann ein Betriebssystem quasi auf dieser Blackbox haben, dass sie in Anführungszeichen etwas mehr unter Kontrolle haben, dass sie selbst im Prinzip konfigurieren können. Das sollte man vielleicht dann noch dazu sagen.
Ja, stimmt.
Und die anderen sind dann halt, die das was ganz Ähnliches machen, aber in dem Fall macht es halt dann nicht der Benutzer, der das Ding gekauft hat, der das Ding in seiner Wohnstube stehen hat, sondern irgendwer, der halt sich in Anführungszeichen offene Kisten gesucht hat, auf denen er mal dann sein Betriebssystem, das er konfigurieren konnte und das er spicken konnte mit irgendwelchen Sachen, was weiß ich, halt installiert hat, sodass er dann die Anwohner in seiner Straße zum Beispiel ein bisschen ausweichen kann.
Nein.
Okay.
Also der erste Teil hat gestimmt soweit, aber das mit demjenigen, der sich da offene Kisten sucht. Die Exploits, die bekannt sind, sind zumindest soweit nur von demjenigen ausführbar, der die Kiste auch wirklich bei sich zu Hause stehen hat.
Okay.
Außer er hat wirklich schlechte Passwörter gewählt. Und selbst das, was da schon von vornherein eingestellt ist, ist wirklich sicher. Das Einzige, was halt schlecht ist, ist halt... Nee, ist gar nicht schlecht. Das war, glaube ich, sogar automatisch auf WPA. Und WPA 2 unterstützt es auch. Ja, also diejenigen, die das dann daheim stehen haben, nutzen das dann praktisch für schlechte Zwecke. Oder, weil es ja nicht sonderlich groß ist, das Ding ist so, ja, groß wie meine Handfläche ungefähr, vielleicht noch 2 Zentimeter hoch. Kann man überall einstecken, überall hin mitnehmen und einfach irgendwo einen Access Point aufmachen, den vielleicht irgendjemand, ach, da ist ein offener Access Point, da surfe ich jetzt mal drüber, rufe vielleicht noch kurz meine E-Mails ab und schon ist es passiert, weil es derjenige halt einfach sich geschnappt hat. Das ist dann eben das Angriffsszenario, das ich jetzt gemeint habe.
Also okay. Da gibt es genug Software auch schon mehr oder weniger fertig. Da macht man noch einen kleinen Akku-Pack dran, dann das Fonera flasht sie neu und dann läuft es von selber, schneidet alles mit, was sich bei ihm anmeldet, weil der dann halt einfach sagt, ja, also der Computer sagt, ja, was haben wir denn hier für Netzwerke? Ich würde gern mich daheim anmelden und dann sagt natürlich die Phone-Box, ja, ich bin daheim. Und melde dich mal bei mir an. Und dann hat sie alles, was sie braucht.
Das ist vor allem, weil sie so klein ist. Das ist wirklich
kann man richtiges irgendwo verstecken. Und
das heißt aber im Klartext, wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, diese ganzen Automatismen mit automatischen Anmelden oder was weiß ich, sind alles sehr, sehr gefährlich. Das heißt im Prinzip, macht es immer von Hand. Das aber wiederum heißt, ich muss sehr bewusst immer das machen. Ich muss überhaupt erstmal wissen, wie der Mechanismus ist. Die meisten Leute, die das sich jetzt nicht so mit der Technik auskennen, sind nie so tief eingestellt, dass sie das Ding überhaupt noch verwenden können, wenn die Automatik nicht eingestellt
ist. Richtig,
ja, das stimmt.
Und das ist leider Gottes sehr problematisch. Mit dem Notebook unterwegs zu sein, ist sehr unsicher. Und auch, selbst wenn man verschlüsselte Webseiten benutzt, es gibt dann so Menschen, ja, beim Firefox ist es ja inzwischen so, wenn irgendein ungültiges Zertifikat kommt, dann meldet der sich halt inzwischen dementsprechend sehr, nicht so mit so einer kleinen Klickbox, wo ja, okay, abbrechen draufsteht, oder...
Sondern mit 5 Klicks oder so.
Sondern da kommt wirklich, oh Gott, Fehler, pass auf, rot und gelb und nicht mal grün oder sowas. Ganz gefährlich.
Also mit anderen Worten, wir nähern uns systematisch Vista?
Nein, nicht ganz.
Also in der Konditionierung der Leute, was weiß ich, Klicks weg?
So war es anfangs ja. Ja, Zertifikat ist möglicherweise ungültig, ist vielleicht unglaubwürdig, derjenige, der da dahinter steht und man sollte sich vielleicht nicht verbinden. Das war aber halt bisher immer nur so eine kleine Dialogbox zum Anklicken und beim Firefox ist es jetzt halt wirklich sowas wie Seite kann nicht aufgebaut werden, weil Serverfehler oder sonst irgendwas, das sieht dann wirklich aus wie ja, ein richtiger Fehler. Und da müssen die Leute das dann auch lesen, manchmal. Und wenn die dann halt aber ein paar Mal geklickt haben, dann wissen die halt, wie es geht. Und dann klicken die sich halt kurz durch und dann ist es halt so, weil es gibt halt doch immer noch viele, die ihre eigenen Zertifikate bauen. Und das ist ja auch gut so. Aber meistens haben dann diejenigen, die sich da sicher verbinden wollen, nicht die Möglichkeit, das irgendwo zu überprüfen. Weil diejenigen dann auch die Daten vielleicht nicht auf die Website stellen oder sonst irgendwelche Sachen. Also das mit SSL ist halt dementsprechend auch noch gefährlich, weil die Phonebox ja dann vielleicht oder der Angreifer überhaupt, der dann in der Mitte steht, einfach sagt, okay, ich gebe mich jetzt als derjenige aus, den du kontaktieren möchtest und leitet es einfach an den Server weiter und nimmt die Antwort vom Server und leitet sie wieder zurück zu seinem Opfer. Also der typische Man-in-the-Middle-Angriff. Und das geht auch über Verschlüsselung und da das dem Benutzer dann ja mehr oder weniger egal ist, dass die Verbindung möglicherweise unsicher ist, weil er halt einfach nicht sensibel genug dafür ausgebildet wurde, dann ist es halt so und er verbindet sich halt und dann gehen auch wieder irgendwelche Daten flöten. Ja, es ist ziemlich gemein, was unterwegs ins Internet, ja, aber bitte sicher, weil es ist verdammt gefährlich und es ist so schnell passiert, dass wenn man am Flughafen ist und einfach kurz seine E-Mails abrufen möchte, da ist immer so ein Held, der irgendwo ein offenes Netzwerk hat und dann einfach mitliest. Das selbst am Bahnhof in Ulm ist es mir schon passiert, dass ich sowas gesehen habe. einfach irgendwo ein Ad-Hoc-Netzwerk, also so nicht über einen Access-Point, sondern über einfach einen anderen Computer, der sich dann über irgendeinen Access-Point, von dem man dann das Passwort wusste, angemeldet hat und so mehr oder weniger Internet-Provider gespielt hat, der einfach alles mitliest.
Ach was, du hast das bestimmt falsch verstanden. Der hat halt einfach sein Notebook nur nicht so konfiguriert, dass er es zugemacht hat und hatte gar nichts Böses nicht böse, im Sinn. Nee.
Nein, wir sind ja nie böse, wie Google. Wir tun ja nichts Böses.
Würden wir nie, auch
würden,
noch
nein.
Nicht.
Die Daten sind nicht. Nur zu unserem Vergnügen da. Gut, ich habe wieder ein bisschen Musik angebracht und... Dann lassen wir uns nachher noch über Hardware-Diebstahl aus. Wie man sich davor schützen kann oder zumindest was man tun kann, um gewisse Daten eben zu schützen, wenn es dann mal so weit kommt. Gut, bis gleich. We'll be right back. Hallo, wir sind wieder da, Dev Radio, mit dem Thema Mobile Security. Mal, ja, Stimmung ist kalt draußen, fast schneit, fast ist Weihnachten, zumindest das Lied war weihnachtlich, macht nichts. Ich hab nochmal eins.
Passend zum Wetter, passend.
Gut, ja, was tun, um sich davor zu schützen, dass Daten geklaut werden, indem Hardware abhanden kommt?
Also ich empfehle nach wie vor so die gute alte Handschelle, um den Koffer an meinen Körper zu binden.
Oh ja, und da drin packt man dann das Handy mit Bluetooth
und WLAN und alles an und dann passt es. Es ist ja sicher.
Ja, natürlich.
Gut. Bis jemand vergisst, die Hand mitzunehmen oder so.
Naja, ich dachte daran, dass man mir den Koffer lässt und den Inhalt einfach klaut.
Ja gut, es passiert auch, wenn man den Koffer irgendwo, ja, zumindest so stehen lässt, dass ihn jemand aufmachen kann, weil die Kombination schon voreingestellt war. So wie das gelbe Zettelchen am Monitor.
Ja.
Auf dem man sich alle Passwörter einträgt.
Also wenn schon unter der Tastatur.
Wollte gerade sagen, wir sind ja security-freundlich.
Stimmt, genau. Hey, ihr seid richtig gut. Da fällt mir ein, ich kann die Tastatur von meinem Notebook nach oben klappen.
Ja, ich auch.
Dann könnte ich mir auf meinen RAM-Riegel draufschreiben, wie mein Passwort für XY heißt.
Hey.
Das ist gut.
Das ist gut.
Sonst wird es ja auch auf dem RAM gespeichert.
Mhm. Also ich muss noch einen Schraubenzieher dabei haben. Also, ja, Hardware-Diebstahl. Beim Handy, tut mir leid, er hat Pech gehabt. Da kann man sich einfach nicht helfen. Selbst Windows Mobile 6 bietet inzwischen die Möglichkeit, schon ab von Haus aus die Daten auf der Micro-SD-Karte oder was auch immer, welchem Speichermedium, einfach zu verschlüsseln. Das Problem ist bloß, solange das Handy an ist, kann das halt jeder mitnehmen. Und also die Daten kann er auslesen. Und wer hat sein Handy schon mal aus, wenn er unterwegs ist? Für das habe ich es doch. Also von dem her...
Ja, es kommt drauf an, wofür du es einsetzt. Wenn du es nur zum Telefonieren von dir aus einsetzt, dann kann man das machen. Wenn du angerufen werden willst, vergiss es.
Ja, eben. Es gibt Software namens FreeOTFE, die erstellten Container, der verschlüsselt ist, auf wo auch immer man es möchte, sei es im Hauptspeicher vom Handy oder auf der Speicherkarte. Unterstützt allerdings nur Windows Mobile. Unter Linux hat man dann schon wieder andere Möglichkeiten, aber da gehen wir jetzt mal vorerst nicht drauf ein. Ihr könnt dann bloß hoffen, dass die wichtigen Daten da drin sind und dass ihr die nicht geöffnet habt. Soweit kann man sich schützen, aber damit hat man halt sich leider immer noch nicht davor geschützt, dass die ganzen anderen Daten wie Kontakte oder E-Mails oder SMS, die normalerweise eben nicht verschlüsselt sind, die können einfach ausgelesen werden und wer weiß, wer damit was anfangen kann. Und sei es nur jemand, der Social Engineering betreibt. Für alle, die es nicht kennen, Social Engineering, wie umschreibt man das am schönsten? Ausnutzen eines guten Menschen, der immer schön glaubwürdig alles glaubt, was man ihm erzählt. Zum Beispiel nehmen wir als Szenario, ich rufe in einer Firma an, gebe mich als technischer Dienst aus, sage, ja, es gibt ein Problem, obwohl es gar keins gibt, lass mir von denen so die Sachen erzählen, die ich wissen möchte und greife danach das Netzwerk an. Sofern ich das kann, sofern ich das möchte, gibt es einige, die dazu Bücher verfasst haben, vielleicht als Name wäre vielleicht Mitnick etwas bekannterer, oder? Nicht? Ja gut, in dementsprechenden Kreisen ist das ein etwas bekannterer Name. Ja, Social Engineering ist mit das Gefährlichste, weil man sich halt eben nur über User-Sensibilisierung dagegen schützen kann. Und selbst dann ist es noch schwierig, das wirklich zu erkennen und auch sinnvoll abzuwehren.
Also wie gesagt, die alten Methoden funktionieren nach wie vor am besten. Man frage einfach mal.
Genau, das ist...
Oder die japanische Visitenkarte.
Das kenne ich jetzt nicht.
Japaner geben immer Visitenkarten.
Ach, richtig.
Und Visitenkarten sind Papier und ja, man bekommt sie von einer Person direkt. Das ist auch relativ sicher.
Das verstehe ich.
Wenn man sie von der Person bekommt. Dies ist. Ah, ja, das muss man okay. halt auch wieder überprüfen, also, ob das die Person wirklich ist, von der man die Visitenkarte bekommt.
Bist du noch nie auf die Idee gekommen, sagen wir mal, auf irgendeiner Messe, wenn du jetzt irgendwas haben willst, sagen wir mal Werbegeschenke oder was weiß ich, mal ein kleines Kundengespräch mit der Firma, die gerade Werbegespräche gibt, was weiß ich, zu führen und dir was empfehlen zu lassen und dann mal eine Visitenkarte von jemand anders abgibst?
Das wäre eine Möglichkeit, ja, aber das wäre halt relativ harmlos.
Ja, wie gesagt, es kommt drauf an, worauf ich
aus bin. Man muss halt überprüfen, ob das wirklich die Visitenkarte von dem ist, der sie gibt.
Also im Fall der Werbegeschenke, glaube ich, wird es da keinen weiteren Kontrollmechanismen geben.
Ja. Ui. Ja, gut. Social Engineering, gefährlich, wie immer. Gut, ja. Beim Handy ist es ja einfach gefährlich. Schön drauf aufpassen, nicht klauen lassen, auch wenn es manchmal schwer fällt.
Wie ist das beim Notebook?
Beim Notebook, das andere Thema, das etwas größere Thema. Wie kann man sich davor schützen? Also ein Notebook ist ja normalerweise aus. Wenn man es bei sich hat, wenn man nicht gerade damit arbeitet, dann hat man es ja vor sich. Aber wenn man einfach mal so sein Notebook-Täschchen irgendwo stehen lässt, dann kann es halt mal sein, das ist weg. Natürlich kann es aus dem einfachen Grund sein, dass es jemand haben will, der kein Geld hat oder das einfach weiterverkaufen möchte. Das wäre dann die harmlosere Variante. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand gezielt das Laptop klaut, um die Daten darauf auszulesen. Das ist ja unter gängigen Betriebssystemen ganz einfach. Man baut einfach die Festplatte aus und liest einfach die Daten drauf, guckt, was Wichtiges drauf ist oder kopiert sich einfach den ganzen Datenträger und stellt es dann wieder irgendwo anders hin oder vernichtet es oder verkauft es einfach wieder.
Sprich, Passwörter oder so sind ja normalerweise nur dazu da, um dafür zu sorgen, dass wenn das Betriebssystem mal hochgefahren ist, dass ich dann im Prinzip mich auf diesem System einloggen kann. Ist aber im Prinzip gedacht für ja, mehr oder weniger stationäre Geräte. Wenn ich mal richtig. An die Hardware und vor allem im Prinzip interessant bei Remote Access vielleicht noch, wenn ich an die Hardware rankomme oder was weiß ich, kann ich alle diese Schutzmechanismen erstmal umgehen.
Genau, da das ja bei Desktops, sagt man mal in größeren Firmen, die physikalische Sicherheit relativ gut gewährleistet sein wird. Normalerweise die ganzen neueren PCs haben meistens alle so ein kleines Schalterchen mit dran, dass wenn jemand das Gehäuse aufmacht, dass beim nächsten Mal hochfahren oder während dem Betrieb jemand benachrichtigt wird oder dass sich der Computer einfach ausschaltet. Von dem her, ja, bei den neueren Geräten. Aber auch bei älteren gibt es das auch, je nachdem, wo man es kauft.
Was mache ich jetzt beim Notebook, das ich mit mir hintrage, wo ich im Prinzip mir das Gerät schnappen kann, wo ich an die Festplatte nachher rankomme?
Ja, also am einfachsten ist, die Festplatte zu verschlüsseln oder nur die wichtigen Daten. Würde ich aber nicht machen, nur die wichtigen Daten verschlüsseln, weil dann ja jemand irgendwas einfach so mal in meinem Betriebssystem integrieren kann, von dem ich gar nichts weiß.
Sagen wir mal noch eine Zwischenstufe. Angenommen, ich habe jetzt mal besonders sensiblen Daten in einem Ordner, der verschlüsselt ist, oder in einem Container, der verschlüsselt ist. Und jetzt gehe ich aber doch mal, was weiß ich, wieder mit meinem Texteditor meiner Wahl an diese Sachen ran, update da ein bisschen was. Dann kann es immer noch sein, dass es so eine Art Schattenkopie irgendwo im System gibt, zum Beispiel beim Linux irgendwo auf der Flash-Temp-Platte oder einfach im Swap oder was weiß ich, eine Art Memory-Schatten.
Also Auslagerungsdatei, für die nicht wissen, was ein Swap ist.
Ja, das wäre dann bei Windows.
Ja, unter Linux ist das auch, da heißt es halt Swap.
Nein, wie gesagt, unter Windows heißt es dann halt so und kommt auch selber raus und Windows macht auch solche Schattenkopien oder sowas. Da könnte man dann trotzdem die Inhalte deiner Datei entsprechend lesen oder zumindest Auszüge daraus, die geheim bleiben sollten. Das heißt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel meinen Swap-Space oder meine Auslagerungsdatei ebenfalls verschlüssele, dann wird das schon entsprechend erschwert.
Ja, jetzt so eine... Also bei meinem Notebook ist es jetzt so, dass ich meine komplette Festplatte verschlüsselt habe, da kann man nicht mal so einfach von hochfahren. Also da braucht man wirklich einen USB-Stick, den man reinstecken muss, dann bootet man vom USB-Stick und der lädt dann die Festplatte und so kann man dann langsam hochfahren. Ich habe mal gemessen, wie lange das dauert. Auf meinem relativ modernen PC dauert es 1,5 Minuten, bis mein Rechner wirklich betriebsbereit ist und ich dran arbeiten kann, inklusive Eingabe. Und das ist auf manchen Systemen schon ziemlich langsam. Also wenn ich überlege, mein Desktop daheim, wenn der Windows XP bootet, der steht innerhalb von 20 Sekunden da und ist fertig.
Naja, der tut so, als sei er fertig.
Ja,
der
Windows
macht dann XP. Noch die nächsten, der macht dann noch die nächsten 5 bis 10 Minuten was im Hintergrund weiter, aber du hast schon mal die Illusion, dass du dich einloggen könntest.
Oh, das ist jetzt gemein.
Natürlich, ich bin gemein, schon von Natur aus.
Das ist gut. Ja, aber du kannst zumindest schon mal Eingaben leisten. Und wenn es dann halt immer noch ein bisschen langsam ist, weil er halt im Hintergrund noch irgendwas lädt, dann ist es halt so. Aber man kann zumindest schon mal Eingaben tätigen. Unter Linux ist es inzwischen auch nicht mehr anders. Oder sagen wir mal zumindest als Distribution, nehmen wir mal Ubuntu oder irgendwas anderes benutzerfreundliches wie SUSE oder Red Hat.
Debian hat mittlerweile Festplattenverschlüsselung, vor allem Root-File-System-Verschlüsselung mit in ihr, seit einer ganzen Weile schon in ihren ganz normalen Install-Routinen drin, ohne dass ich eigentlich irgendwie mich mit auskennen
richtig
muss, kann ich das bereits anklicken, im Prinzip, dass ich es haben will. Ja. Ubuntu hat
es erst sehr spät
mit rein. Hat es vor kurzem noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile...
Inzwischen ja, aber nicht mit dem Algorithmus, mit dem ich es gern hätte. Oder mit der Art der Festplattenverschlüsselung. Vielleicht kriegen wir da auch noch drauf ein. Es kommt drauf an, wie tief wir in das Thema jetzt einsteigen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr schon was verschlüsselt, macht es nicht einfach in ein Word-Dokument und legt ein Passwort drüber, weil selbst da gibt es unverschlüsselte Bereiche, in denen einfach irgendwann mal was ausgelagert wird und selbst gelöschte Sachen dann noch drinstehen. Da gibt es ziemlich viele Einträge im Internet dazu, wenn es interessiert. Und vor allem, egal wie gut euer Passwort ist, innerhalb von 48 Stunden ist das Dokument sowieso offen, selbst auf einer alten Kiste mit 700 MHz, weil die Verschlüsselung von den Word-Dokumenten mies ist. Die ist so schlecht, da braucht man nicht mal das Passwort dafür. Sondern man kann einfach das Dokument aufreißen. Naja, gut, das ist wieder was anderes. Das kann sein, dass das in Office 2007 bestimmt ganz arg toll gelöst wurde. wie gesagt, das komplette System zu verschlüsseln ist kein Hexenwerk mehr. Das ist in den meisten Linux-Distributionen von vornherein drin. Selbst unter Windows Vista ist es inzwischen möglich, das System im Nachhinein sogar zu verschlüsseln, allerdings nur in den teureren Varianten. Ja. Ich glaube, in der günstigen sowas. Version ist es nicht mit drin. Da kann man sich aber auch abhelfen, indem man einfach TrueCrypt benutzt. Das läuft unter Windows, ist auch sehr komfortabel.
Lässt sich auch unter Linux zum Laufen bringen oder unter Unix-Derivaten.
Da gibt es auch bessere.
Ist ein bisschen aufwendig, aber für jemanden, der sowas braucht, was unter beiden Welten läuft.
Ja.
Also es ist möglich.
Richtig. Ja gut, wenn man dann noch Linux LVM benutzt, dann kann man unter Windows auch nicht mehr zugreifen, aber das ist jetzt wieder was anderes. Ja, TrueCrypt ist zumindest unter Windows sehr komfortabel. Kann auch die gängigen Linux-Verschlüsselungen wie Crypt-Setup mit Lux und so, die Sachen gehe ich vielleicht auch noch drauf ein. TrueCrypt ist deswegen sehr gut, weil es eben auch für diejenigen gedacht ist, die ganz arg Wert drauf legen, dass ihre Daten nicht in die falschen Hände kommen. Und TrueCrypt geht so weit, dass es verschachtelte, verschlüsselte Partitionen anlegen kann, die versteckt sind. Und gegebenenfalls auch, wenn man sie nicht richtig schützt, zerstört werden könnten. TrueCrypt geht dann so weit und sagt, okay, wir haben hier diese große Festplattenpartition und auf der lege ich eine kleinere an und ich verschlüssel aber beide und lege den Header, also der Header enthält die Daten, die wichtig sind für das Programm, dass es weiß, wo die Partition anfängt und aufhört, welcher Verschlüsselungsalgorithmus benutzt wird und vielleicht sogar noch in welchem Modus. Der wird dann einfach hinten hingehängt und kann eigentlich nicht gefunden werden. Und wenn man möchte, kann man da drin auch nochmal eine versteckte Partition anlegen und vielleicht sogar noch ein verstecktes Betriebssystem drauf einbauen. Unter Windows geht es alles mit TrueCrypt, unter Linux muss man da schon ein bisschen frickeln, aber es geht auch. Bestimmt. Es geht nichts, was unter Linux nicht geht.
Du willst doch nicht etwa am Ende behaupten, Linux sei Turing vollständig.
Ich weiß nicht mal, was das heißt. Das kann da passt das. Oder weiß ich das? Ach, egal. Unter TrueCrypt kann man dann auch sagen, also was generell ganz wichtig ist bei solchen Sachen, es gibt was, was ich weiß und es gibt was ich habe, um die Festplattenverschlüsselung aufzuheben, um soweit dann drauf zugreifen zu können. Am besten ist eine verschlüsselte Key-File, wäre das dann, eine Schlüsseldatei, in der der eigentliche Schlüssel drin ist und die aber verschlüsselt wurde, dass die mit dem Passwort erst wirklich gelesen werden kann. Das heißt, wenn ich die Schlüsseldatei lösche, kann ich zwar selber nicht mehr auf die Daten zugreifen, kann aber trotzdem sagen, dass ich die einfach nicht habe, weil ich selber nicht mehr drauf zugreifen kann und somit kann es jemand anders, der das gerne würde und mit gegebenen Mitteln, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind, drauf zugreifen möchte. Und wenn man dann sagt, ich kann es ja selber nicht mehr, dann kann der ja noch so bearbeiten, da wird einfach nichts mehr draus.
Ja, wobei, man muss natürlich nun die Sache auch vielleicht mal von der anderen Seite sehen. Also das wird immer so als Risiko, gerade bei TrueCrypt gesehen, mit dieser versteckten Partition. Es gibt natürlich auch keinen Beweis, mit dem ich jetzt zeigen könnte, dass ich sowas nicht habe. Dass ich nicht noch so versteckte Daten habe, denn ich könnte sie ja einfach nur verschweigen. Das heißt, ja, wenn jetzt wirklich jemand nicht mit rechtsstaatlichen Methoden, zum Beispiel mit Beugehaft oder sowas droht, sondern mit Folter oder sowas, dann habe ich möglicherweise ein Problem, wenn ich sowas gar nicht habe. Weil es gibt keinen plausiblen Beweis, wie gesagt, dass ich es nicht habe.
Ja. Ja gut, und dann gibt es zusätzlich ja noch Verschwörungstheorien und TrueCrypt rum, weil ja da die NSA mitmacht und dass die da ja bestimmt noch irgendwelche Löcher einbauen, so gegen irgendwelche Staatsfeinde, dass man da auf jeden Fall noch ein kleines Hintertürchen hat, über das man dann auch noch in die Partition reinkommt. Also mit TrueCrypt fährt man bestimmt sicher. Aber wer weiß, vielleicht haben ja die Illuminaten auch noch ihre Finger mit drin.
Ich empfehle nach wie vor von diesem ganzen Teufelszeug der neuen modernen Technik grundsätzlich die Finger zu lassen.
Elektronik, pfui!
Genau.
Ja,
aber wenn man es schon unbedingt nehmen möchte, dann
wenigstens sicher.
Dann wenigstens sicher, genau. Es hat natürlich sehr viele Vorteile, so eine verschlüsselte Systempartition, aber auch einige Nachteile. So, es ist verdammt langsam.
Also es geht natürlich beträchtlich auf die CPU.
Ja.
Alles, was vorher so deine I.O.-Prozessoren so parallel
so gemacht,
gemacht haben und die CPU nicht weiter belastet haben und das möglicherweise pro Festplatte oder so, das ist richtig parallel bei mehreren Platten oder was weiß ich gemacht haben, geht jetzt alles über deinen Hauptprozessor.
Ja.
Und je nachdem, welche Arten von Verschlüsselung du machst, umso mehr CPU-belastend ist das.
Ja.
Also es gibt gerade bei TrueCrypt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man drei Verschlüsselungsalgorithmen hintereinander schaltet, weil nicht sicher genug ist. Mein größter Fehler war, dass ich das irgendwann mal ausprobiert habe und unglücklicherweise auf einer größeren Platte, wo ich nicht so ohne weiteres die Daten jetzt mal wieder woanders hinschaufen kann, um das rückgängig zu machen.
Ja, das ist gemein, das stimmt. Das ist auch, also wichtige Daten ja, aber trotzdem weiterhin Backups machen, aus gerade solchen Gründen, falls mal irgendwo was verloren gehen sollte, kann ja doch mal vorkommen. Die Backups natürlich auch verschlüsseln. Auf TrueCrypt.org TrueCrypt irgendwo in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben. Und die haben da sehr ausführlich beschrieben, wie man Backups zu machen hat, wie das sicher vorgehen kann, welches Bankschließfach man am besten benutzen sollte und lauter solche Sachen. Wie man am besten Backups macht, wenn jemand Zugriff auf die Backups haben könnte, dass man nicht durch die kleinen Veränderungen, die an dem Dateisystem vielleicht vorgehen, vielleicht sogar die Verschlüsselung wieder aufheben kann.
Weißt du, die einfachste Form von so einem Backup wäre natürlich, mach einfach ein komplettes Backup auf eine andere Platte, die auch wieder verschlüsselt wurde, aber möglicherweise einfach mit einem anderen Kryptalgorithmus.
Richtig.
Damit sind natürlich diese kleinen Veränderungen oder was weiß ich, oder so ein Vergleich oder was weiß ich, einfach sinnlos. Weil es sieht einfach komplett anders aus.
Ja. Was ich noch sagen wollte, gerade die ganzen Derivate sind zwar mit der Festplattenverschlüsselung ausgestattet, allerdings glaube ich, dass die noch die älteren Verschlüsselungsmodi benutzen.
Was meinst du jetzt?
Die benutzen erstens die Blockcipher und die auch noch mit dem Initialisierungsvektor.
Also die haben auf jeden Fall mal sowas zur Auswahl wie AES, Bluefish, TwoFish.
Ja, das sind die Verschlüsselungsalgorithmen.
Die Sachen, aber sie haben dann die Möglichkeit auszuwählen, ob ich jetzt CBC, ASIF oder nicht haben möchte oder Plain. Sie haben die Möglichkeit noch zwischen ein paar Key-Längen zu unterscheiden und ich glaube, die längste, die sie da so auswählbar haben, ist glaube ich 256.
Ja, 256. Das Problem ist, das CBC, ASIF ist inzwischen veraltet, möchte ich sagen. Schon seit einem Jahr.
Es war schon ein guter Fortschritt zu Plain, dem, was vorher war, zu Plain.
Ja, aber inzwischen ist es auch, hat schon einige Lücken. Ich möchte da auf XTS hinweisen. Das ist sehr viel sicherer und es gibt inzwischen sogar noch ein neues, das ist aber noch nirgends implementiert und bisher auch noch sehr theoretisch. Gibt es auch einen schönen Wikipedia-Eintrag zu Disk. Wie hieß es, Festplattenverschlüsselungstheorie heißt es, glaube ich. Wer Lust hat, einfach mal reinschauen. Vielleicht ist es, naja, die allwissende Müllhalde, aber wer will, kann ja noch genauer nachschauen. Ich würde sagen, sollen wir wieder ein bisschen Musik und dann hören wir uns gleich wieder. We'll be right back. wir sind wieder zurück. Ja, Festplattenverschlüsselung ist was ganz Tolles, hat aber auch Nachteile. Also es gibt verschiedene Verfahren, bloß um das mal kurz angesprochen zu haben. Es gibt CBC als Blockcipher, ist aber zu gefährlich, weil jemand mir eine Datei unterjubeln kann, die vielleicht ein Wasserzeichen auf der Festplatte hinterlässt und somit kann man dann die Verschlüsselung wieder rückgängig machen.
Also vielleicht nochmal ein kleiner Einschub. Was ist ein Wasserzeichen? Stellen wir uns vor, wir haben eine große Datei, in der irgendwo nur ein paar Linien bitmap-mäßig gezeichnet sind und der meiste Kram ist weiß.
Ja.
Und jetzt nehmen wir mal noch nicht CBC-Verschlüsselung, sondern einfach plain irgendwo.
Ja.
Also ich habe einen Verschlüsselungsalgorithmus und ansonsten nichts weiter unternommen. Dann sehe ich im Prinzip, kann ich mir irgendwo mal ausrechnen, wie sieht eigentlich ein Block aus, so ein Datei-Block im Prinzip, wenn er komplett nur mit Nullen gefüllt ist oder vielleicht nur mit FF oder sowas. Das kann ich mir einmal ausrechnen. Und dann schaue ich mal, wo auf der Festplatte oder wo in einem bestimmten Fall steht denn sowas drin. Dann kann ich im Prinzip fast sowas wie mir eine sehr unscharfe, ganz unscharf im Prinzip mal anschauen, wie sind so die Umrisse, was weiß ich, meiner Zeichnung da in dieser Datei, in dieser Bitmap. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr da reinstecke, dann kann ich eventuell, wenn ich diese Datei mal wieder erkenne, sagen, ich habe noch ein paar Zeichenfolgen, Bitmusterfolgen, in denen die mir bereits bekannt sind. Und kann dann sagen, ich suche jetzt speziell nach den Blöcken, wo die liegen müssen und guck mal, wie sind die verschlüsselt worden und kann darüber gewisse Rückschlüsse ziehen.
Entweder auf den Schlüssel oder direkt über den Schlüsselstrom oder auch nicht, je nachdem, was es für eine Verschlüsselungsart ist. Und man kann es dann dementsprechend komplett rückgängig machen oder eben nur teilweise für die Festplatte.
Aber manchmal braucht man es gar nicht. Manche Sachen sehe ich damit, ja. Alleine
auch schon. Und das reicht dann vielleicht sogar schon.
Und jetzt ist die Frage, es reicht vielleicht schon, um nur zu sehen, ist eine bestimmte Datei auf der Festplatte, wenn ich sie nicht wirklich entschlüsseln könnte. Zum Beispiel bei Beweisfragen oder sowas.
Ja.
Raubkopien oder sowas. Interessant ist jetzt die erste Frage, wie kann ich sowas umgehen? Und da war jetzt zum Beispiel dieses CBC mal ein Ansatz, dass man einfach gesagt hat, ich lege da noch was drunter. Ich sage im Prinzip jetzt, jeder Block erhält, glaube ich, vom Block, der davor stand, irgendeine Art Startinitialisierung für die Verschlüsselung. Das heißt im Prinzip, jeder Block sieht dann doch anders verschlüsselt aus als der letzte Block. Selbst wenn mir jetzt mein Block auch mal auf der Festplatte kaputt geht, habe ich sogar den Vorteil, das betrifft dann den Block und den Folgeblock, den ich nicht mehr entschlüsseln kann. Aber nach dem Folgeblock irgendwann pendelt sich das wieder ein und spätestens zwei oder drei Blocks später oder was weiß ich, kriege ich es wieder hin irgendwie. Offensichtlich hat auch das gerade, muss das gerade wohl eine Schwachstelle sein.
Ja.
Jetzt übernimmst du mal.
Jetzt übernehme ich mal. Ja, da hat man dann gesagt, man nimmt eben diesen Initialisierungsvektor mit dazu. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich habe es immer nur wieder überflogen, aber das reicht dann auch nicht. Da hat man dann auch wieder eine Möglichkeit gefunden. Dann kam LRW mit dazu. Das war, ja, das habe ich nicht verstanden.
In dem Fall sollte das schon mal eine ganz gute Verbesserung sein. Die ist aber wohl sehr CPU-intensiv.
Sehr CPU-intensiv. Und dann kam XEX. Das hat aber nie so richtig jemand benutzt oder implementiert. Und dann kam XTS. Das ist dann implementiert worden in den gängigen Softwares im... Oh, wann war's? 2008, August.
Ah, das heißt, es ist noch nicht so wirklich
lange. Es ist noch nicht
so wirklich. Wundert auch nicht, dass das in den Distributionen, in den Style-Kits oder was weiß ich schon drin
ist. Ja, vor allem auch bei Debian.
Ja, gut, die haben ja gerade ein Update gehabt, was war ja auf eine neue Major-Version.
Auf Lenny ist die schon passiert.
Ja, die ist ja da.
Ui. Cool.
Bei Unix.
Also da müsste man vielleicht dann tatsächlich mal gucken, ob es da jetzt eine Änderung gegeben haben könnte. Wobei man auch sagen muss, leider bei Ubuntu, die ja in vielen Dingen sehr, sehr schnell auf neue Änderungen reagieren, da hat es zum Beispiel sehr lange gedauert, bis in den Install Install-Tools oder was weiß ich, sowas wie Festplattenverschlüsselung zumindest mal auch des Root-File-Systems überhaupt mit Eigenzug gehalten hat.
Ja, das war schon ziemlich schwer. XTS ist inzwischen auch schon wieder einigermaßen unsicher.
Ja, aber das also, ist irgendwie normal. Wenn was rauskommt, ist es bereits unsicher.
Ja, allerdings, also es gibt ein Problem, wenn man viele Daten hat bei XTS, dann kann man daraus wieder zumindest ein Stück raus.
Wie viele Daten waren das?
Mehrere hundert Terabyte.
Okay, ich glaube, ich muss noch nicht so ganz jetzt Angst haben, oder?
Eigentlich nicht, nee, weil wer hat überhaupt ein Terabyte in seinem Notebook? Da gibt es ja nur so ein paar verrückte Apple-User oder sowas, die ihr komisches, tolles Notebook mit was weiß ich wie viel RAM und fünf.
Na, das Problem Grafik ist, wie bei 2,5 Zollplatten, wo ist da die Grenze im Moment? Ich glaube, einen Terra kriegst du da noch nicht so hin.
Ja, das sind
du musst also wahrscheinlich drin. Mindestens 3 Platten in deinem Notebook haben, um auf einen Terra ungefähr zu kommen.
Ja.
Und du redest jetzt von 100?
Ja, also ein paar hundert steht
okay,
hier.
Ja.
Aber das zeigt auch bloß die allwissende Müllhalde.
Also mit anderen Worten, wir müssen uns fürchten in ungefähr 2 Jahren.
So um den Dreh, ja. Ja gut, aber vielleicht auch noch nicht mobil, sondern eher noch zu Hause. Da hat man sowas hier manchmal auch. Ja, dann Festplattenverschlüsselung. Schön und gut. Aber was tun, wenn einem das Notebook geklaut wird? Und zwar im Standby.
Ja, also ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe ja immer meinen X-Log dann drin, beziehungsweise wenn ich hochfahre, also da ist es doch eigentlich gut geschützt, oder?
Ja, eigentlich schon, aber der Schlüssel für die Festplattenentschlüsselung, der liegt ja dann auch irgendwo.
Sagen wir mal Folgendes. Stellen wir uns vor, du hast ein Notebook, das hat zum Beispiel sowas wie FireWire. FireWire hat, glaube ich, sowas wie einen DMA-Zugang, Direct Memory Access. Das heißt, ich kann, ohne mich irgendwo einloggen zu müssen, im Prinzip über diese Schnittstelle auf den gesamten Speicherraum deines Notebooks irgendwie zugreifen. Wie das genau geht, bitte nachlesen. Jetzt ist die Frage, lohnt es eigentlich deinen Schlüssel richtig zu knacken, indem ich ihn so richtig durchlaufen lasse. Aber die Idee ist vielleicht, irgendwo musst du ja mal deinen Schlüssel eingegeben haben, beziehungsweise dein Schlüssel muss ja irgendwo mal im Memory existiert haben,
ja,
damit du was verschlüsselst und vor allem, du musst es ja die ganze Zeit wohl entschlüsseln können.
Genau.
Also muss er irgendwo im Memory stehen.
Genau.
Jetzt überlegen wir uns mal, wie groß ist denn dein Memory? Und wie groß ist eigentlich die Menge an potenziellen Schlüsselmöglichkeiten, die ich hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ja, was weiß ich, Brute Force Angriff machen wollte?
Dann stelle ich. Da war irgendwas mit ganz viele Atome im Universum.
Ja.
Und ich brauche ungefähr 5-mal so lang, so viele Sekunden, um mein Passwort zu kriegen.
Ja, so ungefähr. Das Schöne ist, wie gesagt, wir wissen dann dein Schlüssel befindet sich im Speicher. Jetzt müsste ich eigentlich nichts weiter machen, als jede Speicherzelle, also mit jeder Speicherzelle einfach mal durchzuzählen und dann mal so und so viel Byte im Prinzip immer zu probieren. Das gibt nun eine relativ endliche Anzahl von Möglichkeiten, wenn ich mal bedenke, dass ich meistens nicht mehr als 4 Gigabyte Speicher überhaupt haben kann.
Ja.
Und bei moderneren Systemen, naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr als wirklich das Doppelte oder das Vierfache nachher tatsächlich in deinem Notebook rumträgst, ist nicht so hoch, aber in dem Fall ist es ein konstanter niedriger Vorfaktor.
Ja.
Das heißt, so richtig ins Unendliche gehen wir damit bei weitem nicht. Das heißt, es ist der weit bessere mögliche Angriffspunkt, einfach mal den Speicher durchzusuchen nach einem möglichen Krypt.
So, und wie macht man sowas, wenn man so ein Bildschirmschoner, Passwort oder was weiß ich immer dann auf einmal antrifft, wenn man jemand das Notebook klaut? Ja, Man nimmt einen Arbeitsspeicher raus, jetzt sagen da einige.
Na, beziehungsweise erstmal, wie gesagt, wenn ich im Firewire oder sowas habe, einfach über den Anschluss und DMA oder dergleichen brauche ich gar nicht den Arbeitsspeicher rausnehmen. Ich nehme einfach das,
was... Kannst du mit einem externen Gerät einfach einen Arbeitsspeicher auslesen?
Zumindest...
ohne Eingabe an der eigentlichen Hardware, ich glaube nicht. Also das wäre ja wirklich...
Okay, lesen wir doch nochmal Firewire und das Protokoll genau durch oder was weiß ich. Ich weiß nicht genau, ich schwätze gerade mehr oder weniger nach. Aber sowas Ähnliches hatte ich zumindest gehört, dass das ginge. Das ist, wäre natürlich die Sicherheitslücke schlechthin.
Ja, also das wäre wirklich schlimm.
Wenn wir so eine Schnittstelle nicht hätten oder ich jetzt mich komplett hier wirres Zeug rede, was ja auch möglich wäre, dann gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, die du gerade vorschlagen, beschreib sie.
Ja, also wir befinden uns mit unserem Notebook irgendwo... Und surfen gerade lustig durch die Gegend, da haben wir natürlich Festplattenverschlüsselung und jetzt kommt der böse, böse Mensch von irgendeiner Organisation aus dem Osten, irgendwie sowas, und klaut einem das Notebook und jetzt will er natürlich die Festplatte entschlüsseln, irgendwie. Ja, das ist im RAM, das Passwort, und der baut den einfach aus. Aber dann wird sich das ja alles löschen normalerweise. Aber wenn man das vorher einfriert mit ein bisschen Stickstoff, dann bleibt es ziemlich lange halten. Man kann es in einen anderen Rechner einbauen und einfach auf die Festplatte kopieren.
Wie lange habe ich denn für so einen Schockgefrieren Zeit, nachdem ich das Ding ausschalte?
Du sollst ja nicht ausschalten.
Wie lange habe ich Zeit?
Ein paar Minuten, bis es eingefroren ist.
Ein paar Minuten. Du musst ja echt bloß wieder einen anderen Rechner einsetzen, dann hat es wieder Strom und dann reicht es. Das ist ja das Schlimme. Du fährst, du baust den Riegel aus, nachdem du ihn eingefroren hast, mit Flüssigstickstoff, den man natürlich immer dabei hat, wenn man so eine Aktion plant.
Da geht es dann auch länger. Also mit Stickstoff eingefroren geht es dann eine halbe Stunde auf jeden Fall. Sonst so normal reicht es halt schnell zum Rausmachen, Einfrieren.
Und dann baut man das ja in den anderen Rechner ein, fährt das kleine Tool hoch, das man ja inzwischen auch schon bootbar im Internet bekommt, und dann einfach so, ja, den Arbeitsspeicher auf die Festplatte schmeißen kann. Alles, was drin ist. Ja. Gibt's sehr schöne Videos auch dazu, die das mehr oder weniger belegen. Videos sind ja auch immer so eine Sache. Aber wer will, kann es ja mal ausprobieren. Das ist sehr einfach und vor allem gibt's ja auch schon Tools dafür, die dann gleich das Passwort finden.
Also, mit anderen Worten, ich bin aber immer noch davon abhängig, dass die Kiste an war.
Ja.
Wenn ich die Kiste mal ausschalte, Stromabfall,
dann ist es innerhalb kürzester Zeit weg.
Dann dauert es nur wenige Sekunden in dem Sinne, bis ja die entsprechenden Speicherniveaus so
einfach wieder leer sind.
Leer sind oder sich so mit einer guten Entropie, was weiß ich, mit Zufallswerten gefüllt haben. Und welche Zeitspannen wären da ungefähr?
Oh.
Welche Zeit habe ich jetzt nach deiner Beschreibung, um das, den Memory-Riegel auszubauen, im laufenden Betrieb quasi,
ja.
Und in die Thermoskanne mit dem flüssigen Stickstoff zu werfen?
Also es ist nicht so lang, aber wenn man es vorbereitet und dann rausmacht und gleich in den Stickstoff reinmacht,
geht es auf jeden Fall. Das heißt, wir reden immerhin von wenigen Sekunden in dem Sinne, die ich Zeit
hätte. Ja, auf jeden Fall unter einer Minute, bevor das dann wirklich nicht mehr wiederherstellbar ist.
Es lässt sich immer noch ein Stück weit wiederherstellen und das ist ja das...
Das heißt also, wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht in meinen Standby-Modus gehe, sondern wenigstens im Prinzip Speichern auf Festplatte mache, wobei... Dann Ruhezustand in dem Sinne. Wobei man natürlich dann darauf achten sollte, dass dieser Speicherabzug dann wiederum verschlüsselt wäre.
Richtig, das ist das Wichtige.
Also dann so habe ich aber wieder das Henne-Ei-Problem fast.
Das ist ja aber auch eben, da wird ja mehr oder weniger gesamte Arbeitsspeicher gespeichert auch wieder. Also
ja, schon, ja aber du hast es ja auf einer verschlüsselten Partition von dem
Hoffentlich.
Her.
Ja, nur wenn man das eingerichtet hat. Also wenn man sowas macht wie Suspended Disk, dann auf jeden Fall auf eine verschlüsselte Partition. Und da haben wir wieder das Problem, viele Leute machen zum Beispiel sowas wie ihren Swap normalerweise auf einen Random Key. Das geht in dem Fall natürlich nicht
mehr,
denn dann würde ich es nicht wiederherstellen können.
Richtig, weil ich ja selber den Schlüssel nicht weiß, den kennt nur mein Computer, solange er läuft und beim nächsten Mal hochfahren war es das. Also ich hoffe, dass der nicht zwischengespeichert wird. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Nein, nein, das machen wir immer aus Security-Gründen.
falls man noch mal was wiederherstellen muss.
Genau.
Ah, ja. Also wenn ihr schon so weit seid, eure Festplatte zu verschlüsseln und auch die Einbußen an Geschwindigkeit auf euch nehmt. Bei mir dauert Eclipse zum Starten 2 Minuten auf meinem mobilen Gerät, das komplett verschlüsselt ist.
Erzähl aber doch nochmal, wie schnell dein Gerät überhaupt ist.
Das hat 2,6 Gigahertz, 2 Prozessorkerne und 3 GB Arbeitsspeicher. Ich glaube, da
kann man... Okay, dort würde man möglicherweise ein bisschen mehr erwarten.
Eigentlich schon, ja. Aber dafür bin ich sicher unterwegs. Mehr oder weniger.
Bis ich es mitnehme.
Dann muss man wirklich aufpassen, dass das Gerät auch aus ist und eine lange Zeit aus ist, bevor man es wieder aus den Augen lassen kann. Aber die meisten Notebooks, die geklaut waren, braucht man sich jetzt normalerweise keine Gedanken machen. Aber in England hat man da ja schon das ein oder andere Wörtchen gehört, dass da aus irgendwelchen größeren Behörden mal irgendwelche viele Millionen Daten abhanden gekommen sind und leider die Festplatten eben nicht verschlüsselt waren. Ich glaube, die haben nachgebessert.
Es gäbe natürlich eine andere Strategie, die man auch fahren könnte, wie sei mal nur erwähnt. Man denke an sowas wie ein reines Live-Betriebssystem auf einer Live-CD und danach dann einfach nur mit SSH sich an den Heimrechner oder an irgendeinen zentralen Rechner verbinden, der jetzt hoffentlich irgendwie mit anderen Security-Maßnahmen gesichert ist, dann wäre zumindest mal auf meinem mobilen Gerät eigentlich nichts an Daten da.
Weißt du, was das Problem dran ist?
Das Tolle ist... Die ganze Zeit natürlich Kommunikation. Die ganze Zeit ist deine Kommunikation, die du machst oder was weiß ich, möglicherweise auch nicht jetzt so mit dem allerbesten Schlüssel belegt. Das heißt, den könnte man möglicherweise in endlicher Zeit, sprich ein paar Monaten mit der entsprechenden massiv parallelen Hardware, dann doch irgendwo nachträglich aufkriegen. Das mag sein. Was wolltest du sagen?
Nee, das Tolle ist ja, wer so eine lustige Internet-Mobil-Flatrate hat bei dem rosanen Anbieter, der ist da eigentlich ziemlich angeschissen, möchte ich jetzt sagen, weil ja, Port 80 ist auf. Aber das ist halt für Internet und wer E-Mails abrufen möchte, darf das über die Web-Oberfläche machen, aber ansonsten hat man Pech gehabt. Das ist gut. Sehr traurig, aber da geht nicht mehr SSH.
Ja, was heißt hier, da geht nicht mal SSH? In solchen Fällen musst du...
Muss man SSH auf Port 80 legen.
Musst du auf deinem Heimrechner SSH auf Port 80 legen, dann geht das wieder.
Ja, stimmt. Aber, naja, der hängt halt auch hinter einem NAT. Da muss ich auch erstmal hinkommen. Ja gut, soweit dazu. Haben wir noch irgendwas Interessantes dazu zu sagen? Ja gut, unter macOS gibt es noch FileVault, heißt es, aber das ist, glaube ich, auch nicht so ganz sicher. Oder war es zumindest mal nicht. Wurde vielleicht auch nachgebessert, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit. Sollen wir so lange noch Musik machen oder hat noch jemand was Interessantes? Nicht? Schön. Dann machen wir jetzt vorhin Musik, wir verabschieden uns, wünschen noch einen schönen Sonntag und Happy Hacking. Und ja, schaut mal öfter vorbei, meldet euch mal öfter im IRC. Das sind gerade mal 15, 14 Leute, ich zähle es jetzt nicht. Kommt mal öfters zum Montagstreff, das ist immer so einsam gerade. Und ja, schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.